Ich habe Ihnen gestern gesagt, das Judentum hat keine Dogmatik. Das Judentum ist selbst ein Lernprozess und vermeidet nicht grundsätzliche Aussagen. Grundsätzliche Aussagen hat das Judentum zu allen Zeiten gehabt. Aber dogmatische Aussagen, das heißt, die Gesamtheit des Judentums verpflichtende und durch einen dogmatischen Beschluss in einer Versammlung festgelegte Aussage, sie sind so im Judentum offiziell nicht anerkannt. Das sind Lernprozesse, die ganz offen auch grundsätzliche Aussagen machen können. Und der Talmud ist zum Beispiel ein derartiger Lernprozess und er basiert auf der Mishna, das heißt auf der Lehre des Gesetzes der Tora. Übrigens Holocaust, das Wort von Holocaust, ich weiß nicht, warum sagt ihr nicht einfach die Wahrheit, das steht doch im Neuen Testament, Hebräer 10, Vers 4, da steht doch das Wort Holocaustomata uk aldokesas. Ist doch ein Wort, das aus dem biblischen Griechisch hinüber in die Moderne ebenso rübergeht wie das Wort Opfer. Also solche Dinge sind doch zunächst einmal ganz offen auszusprechen. Holocaust gehört zu dem Begriff Holokoma, und zwar das Ganzopfer. Hebräer 10, 4. Das Problem des Messianischen wurzelt nicht einfach in einer gelehrten Diskussion und auch nicht in der Lehre der Synagoge, sondern die Messias-Lehre des Judentums kommt zum guten Teil aus dem Alten Testament, und zwar aus 2. Samuel 7, Vers 12 bis 14, von dem Gotteswort zu David, dass sein Nachfolger einen Bund mit Gott schließen werde und dass er in besonderer Weise der Nachkomme zu Sohn werde und er werde ihm zum Vater werden. Und das ist die Grundlage des Messianischen, das Sohnesverständnis, das mit dem Davidsspross gegeben wird. Die zweite große Tradition, die mit dem Messianischen zusammenhängt, ist grundsätzlich Jesaja 11. Und zwar hier mit der Verheißung an den Sohn Davids, an die Wurzel Isais, dass er der Träger der Gerechtigkeit, der Träger der Weisheit, der Träger des Friedens, der Träger des Geistes Gottes ist, der siebenfachen Erscheinung Gottes. Der Geist der siebenfachen Erscheinung Gottes. Dazu kommt die Schilderung der Verwandlung der Erde, dass nämlich die Erde einen neuen Gesellschaftscharakter bekommt, wenn man so sagen will, einen Shalom-Charakter, einen Friedenscharakter, dass sogar die Tiere sich nicht gegenseitig auffressen, ganz grob im Bild gesprochen, sondern dass auf Erden eine neue Art der Menschen miteinander umzugehen durch diesen Spross Israels kommen werde. Das sind die beiden Grundpfeiler des Messiasverständnisses des Judentums. Und zwar der erste Grundpfeiler ist der Grundpfeiler der Gebete. Und die Gebete sind zunächst die Stoffe, aus denen Jesus gelebt hat. Jesus hat nicht zunächst aus der gelehrten Diskussion gelebt, sondern Jesus hat zunächst mit den Gebeten des Judentums, also mit den Vorformen vom Kaddisch und Chemoneh Esrei gelebt. Und wir fragen nun, wenn wir 2. Samuel 7, 12 bis 14 gelesen haben und dazu noch Jesaja 11, dass wir nun die Gebetstradition des Judentums zuallererst kennen. Es tut mir so weh, wenn immer bloß hier in diesem Kreis, und zwar abwehrend, das hat die Synagoge nicht, oder so etwas gesagt wird. Meistens stimmt es nicht und meistens ist die Abwehr doch nicht das, worum das Ganze geht, sondern die Herausarbeitung dessen, was wir durch Jesus haben. Das ist doch das Entscheidende und davon hängt ab, was wir erkennen, was der andere hat oder nicht hat. Also wie betet das Judentum? 18 Gebet, Herr, öffne meine Lippen, mein Mund verkündige dein Lob. Gepriesen seist du, Herr, du unser Gott und unserer Väter Gott, Gott Abrahams, Isaaks, Jakob, du großer, starker, schreckensvoller, Moral Gott, höchster Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde, du unser Schild und unserer Väter Schild, du unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Haben Sie das, was das Judentum und die Bibel Ewigkeit nennt, von Geschlecht zu Geschlecht. Gepriesen seist du, Herr, du Schild Davids. Du bist gar stark, erniedrigst die Stolzen. Du bist so kraftvoll, hältst über trotzige Gericht. Du lebst in Ewigkeit, erweckest Tote. Du lässt die Winde wehen, den Tau herniederrieseln. Du sorgst für Lebende, belebst die Sterbenden. In einem Augenblick lässt du uns Heil ersprießen. In einem Augenblick, das heißt ganz plötzlich. Gepriesen seist du, Herr, der du die Sterbenden belebst. Diese zweite Lobpreisung stammt aus einer frühpharisäischen Tradition, weil sie die Überlieferung der Belebung der Sterbenden und Toten in sich schlägt. Und die bitten, unser Vater, Fritzchen sagt, Judentum kann nicht Vater sein, ne? Unser Vater, schenke uns in Gnaden die Erkenntnis über dich, aus deinem Gesetz die Einsicht und die Klugheit. Gepriesen seist du, Herr, der du in Gnaden die Erkenntnis schenkst. Fritzchen sagt, das kommt alles aus dem Griechentum, nicht? Erkenntnis haben die Juden nicht gehabt. Und wenn es nicht aus dem Griechentum kommt, kommt es aus der Gnosis. In den Gebeten ist es grundlegend. Die Bina, die Erkenntnis, die Einsicht und die Weisheit. Aus Jesaja 11. Herr, bringe uns zu dir zurück. Wir wollen umkehren. Erneuere unsere Tage wie zuvor. Gepriesen seist du, Herr, der du die Umkehr liebst. Wer liebt denn die Umkehr? Fritzchen sagt, die Christen lieben die Umkehr, ja? An ihren Predigten merkt man das nicht. Aber im Judentum in der Grundlage ist die Umkehr in Bitte, im 18. Gebet festgelegt. Das betet man Tag für Tag. Vergib uns, unser Vater. Wir sündigten an dir, wisch unsere Missetaten aus. bring sie aus deinen Augen, denn reich ist dein Erbarmen, gepriesen seist du, Herr, der reich ist an Vergebung. Der reich ist an Vergebung. Schau doch auf unser Elend, führ du unseren Streit, erlöse uns um deines Namens willen, gepriesen seist du, Herr, Erlöser Israels. Heil uns, Herr, unser Gott, von unserer Herzensqual, und Schmerz und Kummer bring weg von uns. Schaff unseren Schlägen Heilung. Schaff unseren Schlägen Heilung. Gepriesen seist du, Herr, der du in deinem Volke Israel die Kranken heilst. Ach, segne uns, Herr, unser Gott, doch dieses Jahr zum Guten in allen Arten des Ertrags. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung. Bring eilends nah das Endjahr unserer Erlösung. Wisst ihr, das bedeutet, dass wenn Jesus gebetet hat, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dass er ganz genau wusste, dass das Gebet um das Kommen des Reiches Gottes von ihm aus notwendig sei und von den Jüngern notwendig war. Dass das nicht bloß eine Sache ist, die der liebe Gott sich selbst vorbehält. Die Zeit behält er sich vor. Aber das Gebet ist notwendig. Und gib dem Boden Tau und Regen, mach satt die in die Welt mit deiner Güte schätzen, gib Segen aus dem Werke unserer Händen. Gepriesen seist du, Herr, der du die Jahre segnest. Nun kommen wir zum Messianischen. Erbarm dich, Herr, unser Gott, mit deinem Reichtum an Erbarmen jetzt über Israel, dein Volk, und deine Stadt Jerusalem. Und Zion, die Behausung deiner Herrlichkeit, und deinen Tempel, deine Wohnung, und über das Königtum des Hauses David, deines richtigen Gesalbten. Gepriesen seist du, Herr, des David, Gott, der du Jerusalem erbaust. Das Messianische im Judentum hat, ich kann nicht die 18 Bitten alle lesen, folgenden grundlegenden Sinn. Im Mittelpunkt steht die Erlösung des Volkes. Die Befreiung aus dem Elend und aus der Erniedrigung. Das Ernstnehmen der Verheißung, dass ein Nachkomme Davids Messias wird nach 2. Samuel 7, 12 bis 14 und Jesaja 11. Das Erbauen der neuen Stadt, Min HaShamayim, vom Himmel her. Das, was die Christen das himmlische Jerusalem nennen. Das erneuerte Jerusalem. Das ist alles in diesem Zusammenhang. Das heißt, es ist keine Messianität ohne Befreiung. Es gibt keine Messianität ohne Befreiung. Die Befreiung, die Geula, bewährt die Messianität. Ein Messias, der nicht befreit, ist kein Messias. Das heißt, es geht nicht um Wahrheit in irgendwelchen Wolken, sondern es geht um Wahrheit hier auf Erden in der Wirklichkeit. Aber Messianität und Volk, Befreiung des Volkes gehören zusammen. Das ist Israel und ist, sagen wir einmal statt Altes Testament, Israelbund. Und es ist Altes Testament als Israelbund. Und das zunächst einmal als Grundlegendes und zur Messias-Lehre, die dann in verschiedenen Abarten durch das ganze Alte Testament hindurchgezogen wird. Und sie ist bestimmt auch da gewesen, wo wir sie heute manchmal vermissen. Ja, auch da gewesen, wo sie umgebildet wird aus ihrem ursprünglichen Sinn. Wir haben zum Beispiel die Tatsache, dass bei Psalm 2 und bei Psalm 110 die Argumentation und die Dokumentation des Judentums, der Synagoge, lückenhaft ist. Und die Frage, ob der Messias, ja, jetzt muss ich das Hebräisch nennen, der Geliebte des Ewigen ist. Und zwar der Geliebte im Sinn Isaaks, der Einzige und der Erwählte. Der Geliebte, der Einzige und der Erwählte. All das ist im Neuen Testament da. Und es hat miteinander enge Verbundenheit gehabt, wie vor allem in dem von der Christenheit meist verworfenen Evangelium, dem vierten Evangelium, an dem ich eigentlich nur Schreckliches gehört habe. Da haben wir in Johannes 1,34 den Wechsel, dass der Messias sei, dass Jesus sei, der Erwählte Gottes, und andere Handschriften haben der Sohn Gottes. Da haben sie noch die Spur des Yechid Elah. Und sie werden nachher beim Lukas-Evangelium wieder merken, dass der hohe Priester fragt, bist du Messias? Und zweitens, bist du, Lukas sagt griechisch, Sohn Gottes? Und die Kommentare bringen das im Christentum glatt alle fertig zu sein, das ist Gemeindeüberlieferung, denn Sohn Gottes kann er nicht gefragt haben. Aber über diese zweite Frage, da stolpert der hohe Priester über das, der Geliebte des Ewigen. Es gibt Lücken, und wir haben es heute in dem Targum von Jesaja 53 erlebt, dass die ganz hochstehende Gottesknecht-Tradition von Jesaja 52, 53, die nach Dahlmann und nach Franz Delitzsch, nach der guten alten lutherischen Tradition, der Höhepunkt des Alten Testaments war. Und davon haben wir heute viel erlebt in der Exegese von Wittenberg, dass das im Judentum nicht ertragen wurde, sondern dass hier der Targum die Messianität ohne den Bruch vollzieht, ohne die neue Stufe vollzieht. Und dieses Gottesknecht werden. Denn Gottesknecht ist man nicht, sondern Gottesknecht wird man. Was die Propheten gelernt haben, das wird zum stellvertretenden Leiden und wird zum Opfer und ganz gewiss zum einzigartigen und freien Opfer. Und freien Opfer, nicht passiven Opfer. Und das ist natürlich das Einzigartige an Jesus, dass hier die Gottesknecht-Tradition ist, aus der Jesus lebt. Jesaja 42, Jesaja 61, Jesaja 52, 53, das ist ein Herr. Aber das ist nicht einfach die Lehre des 18 Bittengebetes, und das ist nicht einfach die Tradition, die von Seiten 2. Samuel 7, 12, 14 und von Jesaja 11 kommt, sondern hier ist die Tradition, die für das Urchristentum sehr wichtig geworden ist. Ich spreche manchmal von der Synagoge. Ich habe euch vom Gebet der Synagoge gesprochen, von der Lehre der Synagoge an einigen Stellen, und nun das Wichtige von den Messiasten. Und das ist das, was euch am meisten Anstoß wird, und darüber werdet ihr am meisten stolpern. Das Wichtigste ist, dass man von den Messiasten des Judentums was lernt. Und ihr wisst, der letzte große europäische Messias des Judentums, der übrigens nachher in der Katastrophe und in der Charakterlosigkeit geendet hat, aber sich mit Jesaja 53 täglich brüstet. Auch das gibt es im Judentum. Das war Sabbatai Zvi, der polnische Jude, der Israel einigen wollte. Und dann wollen wir mal fragen, was die Hintergründe sind, aus denen Sabbatai Zvi gelebt hat. Damit kommt man nicht einfach zu Wege, dass man immer bloß sagt, das ist ein Pseudomessias. Ein Pseudomessias ist natürlich ein Messias, der nicht in der Wahrheit Gottes steht. Und dieses Urteil ist richtig. Aber der Jude weiß, dass er nicht in der Wahrheit Gottes gestanden hat. Im Pseudo-Messias leben vom Enthusiasmus. Aber die Hintergründe waren nicht diejenigen, die Sabbatai Zvi geschaffen hat, sondern die waren eine uralte Tradition. Und eine uralte Tradition, die aus der Geheimlehre des Judentums kommt und aus der Kabbala. Wir wollen sie doch mal eben in die Hand nehmen. Ja? Vielleicht ist es doch mal gut, Judentum zu lernen. Erstens, zur Messianität gehört die Wiederherstellung der Schöpfung zur Einheit Gottes. Zur Messianität gehört die Wiederherstellung der ganzen Schöpfung in die Einheit Gottes. Hebräisch nennt man das Tikkun, T-I-Doppel-Q-U-N. Voraussetzung ist, dass Himmel und Erde entzweit sind. Dass weder der Himmel in Ordnung ist, noch die Erde. Das ist pharisäisch und geht aus dem Pharisäismus und auch aus der Gebetsliteratur in die jüdische Tradition. Dass jede Offenbarung nicht ein Gedanke ist, sondern eine Zielsetzung hat, eine Absicht hat. Die dachten nicht, dass man diskutieren muss und dann Wahrheit finden. Aus einer Diskussion, wie das moderne Christentum das glaubt, entsteht nie Wahrheit. Oder ganz selten. Meistens wird man ganz unglücklich. Durch die Diskussion. Aber wiederherstellen muss der Ewige durch den Messias Himmel und Erde. Wiederherstellen. Und das gilt sowohl für die Glaubenswelt wie für die Gesamtwelt überhaupt. Entschuldigen Sie, darf ich mal fragen, ob Sie ans Neue Testament mich doch erinnern. Erstens, da steht in der Apostelgeschichte, die Zeiten der Wiederherstellung werden kommen. Apokatastasis. Das hat damit viel zu tun. Die Zeiten der Wiederherstellung. Oder 1. Korinther 15, 28, bis dass Gott alles sei in allem. Ist genau dieselbe Tikkun-Vorstellung. Und vor allem die Hymnen vom Kolosserbrief, von dem Fritzchen natürlich glaubt, dass alles hellenistisch sei. Aber durch ihn das All. Oder in ihm, durch ihn, auf ihn hin das All. Das hat seine Parallelen in dem esoterischen Judentum des Tikkun. Das Zweite, was wichtig ist, dass in diesem pseudomessianischen Judentum das Kernwort heißt die Dabekut, das heißt die Nachfolge Gottes. Die Menschen müssen erst wieder mal lernen, dem lebendigen Gott gehorsam zu sein. Und zur Messianität gehört, dass man dem Gesagten Gottes gehorcht. Denn der Gesagte Gottes legt die Gebote so aus, wie sie verstanden werden müssen. Zur Messianität gehört das Verständnis der Tora in einem neuen messianischen Sinn. Aber das Entscheidende ist nicht das Verständnis, wie Fritzchen sagt, sondern das Tun, der Gehorsam, das Tun. Das heißt, das Nachfolgen des Messias und das Nachfolgen Gottes. Und zwar in der Wahrheit und in der Genauigkeit. Wahrheit und Genauigkeit. Und das sind die beiden Grundelemente, die im Judentum nun später hineingehen, bis zunächst zum Beispiel in das Problem dessen, wie man und ob man etwas historisch berichtet. Josephus behauptet, dass er ständig priesterlich berichtet habe, und zwar nach Wahrheit und Genauigkeit. Und genauso sind eure Evangelien entstanden, alle vier, nach den Grundlagen von Wahrheit und Genauigkeit. Und Wahrheit und Genauigkeit sind ursprünglich priesterliche Elemente. Und sie werden in die Gruppe, in die messianische Gruppe übernommen, genauso wie die Pharisäer das Priesterliche in ihre Gruppe übernommen haben. Und dann ein weiteres Grundelement der Pseudomessianität ist die Lehre von der Herrlichkeit. Der lebendige Gott spricht nicht nur durch Propheten, sondern in diesem esoterischen Judentum nach Jesaja 11 in Zephirot. Das heißt in Grundschichten und in Grundwahrheit. Und die letzte Grundschicht und die letzte Grundwahrheit, die entscheidende Grundwahrheit, ist die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und Messianität bedeutet, die Schechina Gottes herunterholen. Verwandt übrigens viele Züge im vierten Evangelium. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Schechina, seine Herrlichkeit. Nun ist der Sohn verherrlicht. Das Problem ist die Messianität als Herunterholen der Herrlichkeit Gottes. Und es gab ein Judentum, meine lieben Freunde, die verstanden Messianität als das Herunterholen der Herrlichkeit Gottes durch den Messias. Das, was mir besonders wichtig ist, ist dann der Versuch, auf die Frankfurter Schule, die gegenwärtige Tradition der Religionsphilosophie im deutschen Judentum überzugehen, für die ich tatsächlich hier eine besondere Verpflichtung empfinde. Ich lasse das Judentum nicht einfach diffamieren. Und hier in Frankfurt ist ganz Großes geschehen. Hier in Frankfurt. Nämlich die Wiederentdeckung des Judentums als eine lebendige Größe. Und zwar durch Religionsphilosophie. Durch Franz Rosenzweig und Martin Buber. Ein allgemeines Konzept. Martin Buber, wie alles Judentum, kämpft um Messianität und entscheidet sich nicht für das Christentum. Martin Buber hat eine Religionsphilosophie, die zwar im deutschen Christentum sehr nachwirkt, aber die Grundvoraussetzungen von Martin Buber sind nicht christlich. Ich sage euch keine Märchen, ich will keine Assimilation, sondern ich will Wahrheit. Das Große an Martin Buber ist, dass er die Metaphysik gesprengt hat im Denken und dass er unter dem Einfluss von Franz Rosenzweig das Relationsdenken eingeführt. Das muss ich erklären. Metaphysik im mittelalterlichen Judentum und Kantsche Ethik. Denn auch das Judentum hat den Kantschen kategorischen Imperativ übernommen und zwar zur Grundlage seines Religionsverständnisses gemacht. So weit ging die Assimilation im Judentum bei Hermann Cohen. Wurden verlassen und Franz Rosenzweig zuerst und dann Martin Buber. Franz Rosenzweig war der eigentliche Schöpfer der Religionsphilosophie. Gingen auf ein Relationsverhältnis zurück. Das heißt, es geht nicht um ein himmlisches Wesen und ein irdisches Wesen als ein Sein, sondern es geht um das Dasein. Das Problem ist nicht das Sein, sondern das Dasein. Und es geht um das Verhältnis von Gott, Welt und Mensch, nicht in der Wesensbestimmung, in der Usia, sondern in Relationen, in den Beziehungen zueinander. Gott, Welt und Mensch sind eine Dreiheit voneinander getrennt, voneinander geschieden und doch aufeinander bezogen. Wir müssen von Gott, Welt und Mensch sprechen, auch als Philosophen, denn sonst verstehen wir nicht das Dasein, erst recht nicht das Dasein des Judentums, aber auch nicht das Dasein des Menschen überhaupt. Das heißt, das, was die Christen so nicht hatten, nicht mehr hatten. Ich habe von Kant den Weg doch durchgehen müssen, bis hin zum Idealismus bis zu Hegel. Und das letzte Wort von Hans-Joachim Iwans war: Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie als Neutestamentler Der einzige Sinn, der nicht bei Hegel endet. Sorgen Sie dafür. Franz Rosenzweig endete nicht bei Hegel und endete nicht bei Kant, sondern stand im Gegensatz dazu. Ohne Gott gibt es kein Israel, ohne Gott gibt es keinen Menschen und ohne den Menschen gibt es keine Welt und ohne die Welt gibt es keinen Menschen. Die Deutschen, die vom Idealismus zum Existenzialismus gingen, wurden von Franz Rosenzweig abgelehnt. Denn die Deutschen gingen von der Existenz des Menschen aus und leugneten die Einheit von Gott, Welt und Mensch. Der deutsche und der französische Existenzialismus ist heidnisch, atheistisch. Franz Rosenzweig und Martin Buber versuchten zu sagen, du kannst überhaupt nicht Judentum lernen. Du kannst überhaupt nicht Christentum lernen, ohne dass du in der philosophischen Sprache zum Ausdruck bringst, dass Gott Gott ist. Franz Rosenzweig lehrte hier in Frankfurt, dass die Offenbarung nichts anderes ist als ein Sprechen Gottes in der Relation zum Menschen. Und zwar ein Sprechen in der Wahrheit und in der Treue und in der Richtigkeit. Nicht alles Religiöse sei ohne weiteres Offenbarung. Für Martin Buber müssen Sie wissen, Martin Buber ist meiner engsten Freunde und bleibt es. War Jesus von Nazareth ein falscher Messias? Und zwar ein falscher Messias, weil er das Ich Bin gesagt hat. Damit hat er das Unglück gebracht über das Judentum und über das Christentum. Judentum heißt es, dass ein Prophet den Messias vorstellt. Genauso wie das Johannesevangelium, das ja das jüdischste ist unter den vier Evangelien. Johannes den Täufer sagen lässt, er ist das Gotteslamm. Das ist die jüdische Denkform. Martin Buber sagt, die Ich-Bin-Aussagen sind die Automessiasse, an denen das Judentum zugrunde geht. Und darunter zugrunde gegangen ist, einschließlich Sabbateis. Bei Franz Rosenzweig ist es etwas anders, meine lieben Freunde. Bei Franz Rosenzweig ist es so, dass das Messianische hineingeholt wird in das Menschsein und das Judentum. Wenn Gott, Welt und Mensch zueinander gehören, dann gehört es zu Israel, dass die potenzielle Messianität in jedem Juden liegt. Und das ist tiefe jüdische Überlieferung. Dass man unter Umständen die Befreiung und die Erlösung für wichtiger hält als die Davidsohnschaft. Das potenzielle Messianische liegt in jedem Juden. Das Entscheidende ist, dass die Zukunft geschaffen wird. Und derjenige, in dem Gott Vollmacht gibt, Zukunft zu schaffen, der ist der Messias. Der Jude. Ich lese Seite 341 vom Stern der Erlösung. Er weiß sich geliebt. Was kümmert ihn die Welt? Er mag in seliger Zweisamkeit mit Gott sich dem Menschen überhaupt gleichsetzen und verwundert um sich schauen, wenn ihn die Welt daran zu erinnern sucht, dass nicht in allen das gleiche Gefühl der unmittelbaren Gotteskindschaft lebt wie in ihm. Der Jude ist beim Vater, der Christ kommt erst durch Jesus zum Vater. Und dennoch, niemand wiederum weiß genauer als er, dass Gottes Liebling zu sein nur einen Anfang bedeutet und dass der Mensch noch unerlöst bleibt, solange bloß dieser Anfang verwirklicht ist. Die Wirklichkeit steht aus. Wir haben den Messias nicht, denn der Messias ist der Messias, der die Wahrheit als Wirklichkeit bringen wird. Gegen Israel, den ewig Gott geliebten, ewig treuen, ewig vollendeten, steht der ewig kommende und ewig wartende, ewig wandernde, ewig wachsende, steht Messias, das ist Messias, der ewig kommende, der ewig wartende, der ewig wachsende, der ewig wandernde. Gegen den Menschen des Anfangs, Adam, des Menschensohn, steht der Mensch des Endes, der Sohn Davids, des Königs, gegen den aus dem Stoff der Erde und dem Hauch des göttlichen Mundes geschaffenen, das Reich ausgesagten Königstamm. Gegen den Erzvater, der späteste Spross, gegen den Ersten, der sich einhüllt in den Mantel der göttlichen Liebe, der Letzte, von dem das Heil geht, zu den Enden der Erde, gegen die ersten Wunder, die letzten davon, es heißt, sie würden größer sein als jene. Das ist deutsche Religionsphilosophie des Judentums. Sieht also wesentlich anders aus, als wie wir sie uns manchmal vorstellen. Alles muss doch einfach gesagt werden. Das Problem, das auch für Franz Rosenzweig ganz ernsthaft ist, ist das Problem der Einung der Menschheit. Für Franz Rosenzweig ist die Einheit der Menschheit eine messianische Erfüllung der Schöpfung Gottes, die kommen wird. Und um Jesaja 11, meine lieben Freunde, das heißt um die Erscheinung von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden durch den Menschen, durch den Messias als Menschen, hat die sozialkritische Schulung hier Max Horkheimer und die anderen gekämpft. Sie waren alle messianisch-revolutionär. Jesaja 11 wurde durch die Frankfurter Schule messianisch ausgebildet. Genauso wie Karl Marx pseudomessianisch war. Kommt aus den Wurzeln von Jesaja 11. Und Ernst Bloch, der die Revolution brachte, er wollte, dahinter steckt immer die Frage von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Wenn die Menschen Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden bringen. Und entschuldigen Sie, Sie haben behauptet, dass das Christentum nicht gebracht habe. Sie haben nicht die Messianität als Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden auf Erden gebracht. Da ist der eigentliche Kampf. Das heißt, dass das Christentum in einem ständigen Kampf steht zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Und in diesem Kampf entscheidet sich das Christentum immer für die Wahrheit und die Wahrheitsfrage. Darum die Entscheidung der petrinisch-katholischen Kirche für das Papsttum, Lehrentscheidung. oder der Protestanten mit ihren Diskussionen. Aber Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden kommt noch nicht mal im Kreis. An den Wurzeln sitzt die Sache. Und die Frage ist hier, wie das Verhältnis von Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden nun als Illusion abgetan wird oder ob wir uns auf die Christologie zurückziehen. Ich habe vom Neuen Testament zu sprechen. Gershom Scholem sagte, und das möchte ich Ihnen grundlegend geben, das muss eigentlich jeder Theologe wissen. Denn über Judentum hat man nicht zu diskutieren, sondern Judentum hat man zu lernen. Das ist heute wieder unmodern gewesen, es war modern. Es war modern. Da gingen sogar Bundeskanzler nach Jerusalem und beteten einen Psalm. Ja? Das werden sie heute nicht mehr tun. Es ist unmodern geworden. Und mein Institut hat man aufgelöst. Ja, man braucht die Araber, man braucht das Öl. Das ist das Ende der besonderen Beziehungen zu Israel. Nun ist das Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit. Und die Studenten sind am ersten weggelaufen in den anderen Fakultäten, die zunächst in den Verhältnissen und in den Fragestellungen von deutsch-israelische Gesellschaft damals uns zur Seite stehen wollten. Die liegen am ersten Weg zum Revolutionär, zum Arm. Es ist unmodern geworden, wieder zum Arm zu sprechen. Das müsst ihr wissen. Und die Barth-Bultmannsche dialektische Theologie denkt ganz bestimmt nicht in Beziehungen, in Relationen, sondern sie zerstört die Relation. Darum sind die Existenzialisten immer unsere Feinde gewesen. Und zwar die härtesten Feinde, die und zwar mit jedem Mittel, ob es Recht oder Unrecht war, uns bekämpft haben. Und verleumdet haben. So sieht die Sache aus. Aber ich wollte nicht zum Heidentum. Denn der Hintergrund von Bultmann war Heidegger, der Atheist. Und die Gottesaussage wurde dadurch problematisiert. Bis auf den heutigen Tag. Ich wollte das nicht. Ich habe Zeit meines Lebens von Gott gelebt. Ich wollte bei Gott sein und bei Gott bleiben. Ich wollte nicht durch die Theologie der Universität Gott loswerden, Gott zum Problem machen. Ich wollte nicht den Weg ganz gehen. Und ich wollte auch nicht den Weg Bultmanns gehen. Und ich traf im Judentum einen Gegner, der manchmal mich kontrollierte und prüfte, und sehe genau, kontrollierte und prüfte in jeder Aussage. Und auch dieser Vortrag kann meine ganze theologische Existenz kosten. Ich weiß um die Trennungslinie. Aber ich weiß auch um das Tikkun, um das Problem, dass man nicht bloß einzelne theologische Überzeugungen schaffen kann, sondern dass man das Versöhnungswerk schaffen muss. Und dass man die Nachfolge Gottes und die Nachfolge Jesu Christi wahr und exakt vollziehen muss, wahr und genau. Gershom Scholem, der mein härtester Gegner im Judentum immer war, aber auch derjenige, der am meisten um mich Sorge hat. Hans Rosenzweig sagte, jeder Mensch ist keine Einheit, sondern jeder Mensch ist ein Bündel von Einheiten. Und auch jeder Mensch muss seine Einheit erst finden. Das gilt auch für dieses Verhältnis zur Schule. Der Unterschied zwischen konservativem Messianismus restaurierenden Messianismus im Judentum und utopischem Mut im Messianismus. Für das gegenwärtige Judentum ist ganz wichtig der konservative Messianismus in Jerusalem. Die Frommen in Mea Shearim, die noch nicht einmal dem jüdischen Staat Messianität zuwenden. Das ist sehr, sehr wichtig. Die zu Scholem sehr großes Vertrauen haben, obwohl Scholem ein ganz harter Kritiker ist. Aber er ist ein Frommer. Ein Frommer. Restaurierende Messianismus ist der Messianismus der Soldaten und der Politiker, der möglichst viel aus der alten Zeit wiederholen will, in Palästina oder in den Siegen, die man über den Feind trifft. Da kommen alte davidische Messianzüge und utopischer Messianismus, das ist Ernst Bloch. Das ist Max Horkheimer, das ist die Losung, die durch eine Revolution Messianität hier auf Erden als Gerechtigkeit, Wahrheit und Frieden nach Jesaja 11 schaffen will. Da haben Sie den Durchblick. Christentum. Ich möchte ganz ernsthaft sagen, ich danke für den Vortrag von Martin Wittenberg, denn er nimmt das Messianische ernst. Ich kenne aber kaum noch einen Neutestamentler in Deutschland, der das Messianische ernst nimmt. Ich kenne kaum. Die Grundlage des Neuen Testamentes ist das Bekenntnis Jesu zur Messianität. Und die alte Kirche hat diese Messianität folgenderweise verstanden. Erstens, als das Erwähltsein und das Berufensein Jesu. Das ist ganz wichtig, die Wurzel. Das Erwähltsein und das Berufensein. Und zweitens, die Ausrüstung mit dem Wort und mit dem Geist. Und drittens, im Heilshandeln an Israel und den Völkern. Nicht, dass er ihnen Weltanschauung oder richtige Gedanken beigebracht hat, sondern das Heil gebracht habe. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute, heute, das ist Messianität. Den Augenblick füllen, dass die ganze Ewigkeit in diesen Augenblick hineingelegt. Und zwar als Erfüllung und als ein Neues, als Neusetzung. Da würde ich ein klein bisschen Martin Wittenberg ergänzen nach Jesaja 43, 18. Die Erfüllung ist gleichzeitig immer, gedenket nicht an das Alte, sondern ich will ein Neues schaffen. Und das jubelnde Bekenntnis, ich will ein Neues schaffen. Mit Jesus etwas ganz Neues, eine ganz neue Weltzeit gekommen, bricht überall durch. Das gehört zum Messianischen. Siehe, Neues ist geschaffen. Und entscheidend ist, und das gilt dann für den Gottesknecht in der Messianität, als sei die Sünde vergeben. Wenn Messias kommen wird, das ist eine jüdische Wendung. Wenn Messias kommen wird, der Jude sagt, nicht der Messias, sondern die Jude sagt, wenn Messias kommt. Und überall, wenn Sie im Neuen Testament Christus lesen, sehen Sie entweder Heuchristus oder Christus. Aber die ursprüngliche jüdische Schicht ist Christus. Wenn Messias kommt, ohne den Artikel, dann wird er, wenn er Israel begegnet, die Vergebung ihrer Schuld bringen. Die Vergebung ihrer Schuld. Das ist das Neue. Das ist der Gottesknecht, der durch das Leiden durchgeht. Der Gottesknecht, der als der Messias die Gottesknechtschaft auf sich nimmt. Er wird ihnen als Befreiung geben, die Vergebung ihrer Schuld. Und dann bricht er ab. Und das ist sehr wichtig, dass er zu dem Propheten kommt, der in der Zeit Jesu am wenigsten zitiert wurde, nämlich Jeremia. Und das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde. Und ich möchte hier noch, das heißt, die Überführung des Israelbundes in den neuen Bund. Ja, oder Wittenberg hat recht. Die Heilsgeschichte vollzieht sich nie nach Entwicklung, sondern nach Stufen. Nie nach Entwicklung, sondern nach Stufen. Es ist schon ein Abfall von der Bibel, wenn man von einer Entwicklung des Christentums spricht. Denn wir leben von der Offenbarung und nicht von der Religion. Und nun ist das Schöne, und daran dürfen wir auch erinnern, dass Bruder Beierhaus auf der Monbacher Konferenz gesagt hat, dass Pfingsten nur eine vorläufige Erfüllung der Geistausgießung war. Und er berief sich mit Recht auf den Septuaginta-Text Apotupneumatos, ich werde ausgießen aus meinem Geist. Das ist jesuanisch der eigentliche Geist kommt erst. Das ist die Erfüllung in das Ganze, in die Vergebung des Ganzen, in den neuen Himmel und in die neue Erde. Bitte, Jesus' Worte, bitte denkt daran, er hat die Messianität vom Himmel bekommen, durch ein Gesicht. Der Geist ist herabgekommen und das Wort ist herabgekommen. Und er ist zu Gott emporgestiegen, ehe er zu uns kam. Denn er sagte, niemand steigt hinauf zum Vater, außer dem, der herabgestiegen ist. Johannes 3,13. Wenn er herabgestiegen ist, ist er vorher heraufgestiegen. Das ist die Grundlage der Präexistenzlehre. Jesus war ein anderer. Jesus ist für uns, aber Jesus war ein anderer, als wir sind. Und dies Anderssein ist ganz entscheidend für dich und mich. Denn davon leben wir. Danke.